Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Einen wunderschönen guten Tag heute wieder aus Berlin. Wir haben Gäste bei unserem Podcast, nämlich Deutschlands meiste Band der Welt. Wer mag das sein? Basti, hast du eine Idee?
Ich habe eine Idee und zwar, ich weiß es ja schon, weil die sitzen hier neben uns. Sie sind die meiste Band, genau. Und es sind natürlich nicht alle von der Band, sondern zwei. Und zwar der Basti und der Reiko von Knorkator. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Herzlich guten willkommen. Tag, guten Tag.
Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute ein bisschen plaudern und ein bisschen über alte Geschichten reden und vielleicht auch ein bisschen über neue Geschichten, was Knorkator angeht, aber auch ein bisschen von eurer einzelnen Vergangenheit, eurer alten Bands und was ihr so gemacht habt und so weiter und so fort. Und weil die Eindrücke noch sehr, sehr neu sind, würden wir uns gern dafür interessieren, wie es in der Waldbühne war. Erzählt mal ein bisschen darüber. Ihr habt
vor kurzem... Sollen wir damit gleich anfangen mit der Waldbühne?
Ja, wir fangen damit mal gleich an. Weil
dann ist dieses Thema auch abgehakt und weg somit.
Da sind die Eindrücke
genau,
noch
für uns hat sich's auch abgehakt. Einmal Waldbühne gespielt, Haken dran.
Ah, okay, verstanden. Hey. Wollen wir das Thema wechseln?
Nee. Wir können ruhig da was darüber erzählen. Nein, wir mussten, ich kann ja mal anfangen. Also wir mussten wir kamen aus Cieza, haben wir einen Tag vorher beim Spirit Festival gespielt, was sehr schön war, und mussten um 9 Uhr früh in der Waldbühne zum Soundcheck. Vorher mussten wir uns aber noch testen lassen, egal ob wir geimpft sind oder sonst was. Wir mussten uns nochmal testen lassen. Ich bin dann nach dem Soundcheck nochmal nach Hause gefahren und bin noch abends erst wieder hingefahren. Nein, es ist schon beeindruckend, mal die Waldbühne aus der Perspektive zu sehen. Und es war eigentlich auch recht gut besucht. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil ursprünglicherweise hieß es, es kommen nur 5000 Leute drin, es müssen mehr gewesen sein. Ich weiß nicht, also zumindest war es immer so 2 Personen, 2 Meter Platz, 2 Personen und das bis in die letzte Reihe oben.
Okay.
Und das sah eigentlich sehr schön aus. Ja, mein Gott, wir haben als Letzte gespielt, 20 Minuten, das ist... Für mich immer so weit, man geht auf die Bühne und hat das Gefühl, man geht auf der anderen Seite gleich wieder runter. Weil 20 Minuten ist so...
Ja, das ist komisch.
6 Songs.
Ja, aber was war der Grund, weshalb ihr nur 6 Songs spielt?
Naja, weil es waren 10 Bands, genau, oder 10 Interpreten. Das ging um 17 Uhr los und musste um 23 Uhr pünktlich Schluss sein. Ansonsten horrende Strafen.
Okay.
Jeder hatte nur... sozusagen die 30 Minuten.
Alles klar.
25 Minuten.
Aber ihr habt natürlich die Arschkarte gehabt, weil hätten die anderen Bands überzogen, wäre eure Show natürlich zusammengeschrumpft, richtig, weil ihr musstet Punkt 23 Uhr aufhören.
Richtig. Aber da waren auch ein Zeitpuffer drin. Also wir haben ja um 22.20 Uhr angefangen und haben bis 22.45 Uhr gespielt. Also es waren jetzt noch 15 Minuten.
Aha, ja, alles klar.
Aber die wollten natürlich auch noch abmoderieren und. Also es hat alles geklappt, so.
Aber ja, ist doch cool, weil wir können noch keinen Haken dran machen. Also ja, wir haben in der Waldbühne, wir waren zwar mal als Zuschauer da, Specky und ich, bei Black Sabbath das letzte Mal, ne?
Ja.
Und, aber einen Haken können wir noch nicht dran machen, weil wir dort noch nicht gespielt haben mit In Extremo oder anderen Bands. Aber ist doch schön, ne?
Ja.
Habt ihr in der Wuhlheide schon gespielt? Ja.
Nee.
Nee? Ach, was?
Nee. Ach, da habt ihr wohl gespielt.
Nee, oder nicht. Aber man muss ja den Fans und Hörern mal kurz sagen, dass die Waldbühne befindet sich eigentlich eher im Westteil der Stadt und die Wuhlheide eher im Ostteil. Und ich hätte jetzt gedacht, dass ihr beide Bühnen schon bespielt hattet.
Nee.
Hat sich noch nie gegeben in der Wuhlheide?
Nein, haben wir noch nicht. Okay. Wir haben 2012 haben wir die Zitadelle. Mhm. Da war auch, da muss man dazu sagen, bei der Zitadelle, bei diesem Zitadellenkonzert 2012 waren wir die Band 2012, wo es am vollsten war.
Okay.
Mit Abstand.
Okay.
Also ich weiß nicht, eigentlich passen ja wohl offiziell 8000 noch was drin und es waren über 9000 drin. Ne?
Okay.
Und
packed.
Also es war bis hinten drin. Und wir hatten das Glück, muss man dazu sagen, ansonsten wären wir auch nicht angetreten, 120 dB fahren zu dürfen.
Ah, alles klar.
Also ansonsten ist nämlich in der Zitadelle 90 dB, das ist Küchenradio-Lautstärke. Wenn du da hinten stehst, hörst du nichts mehr.
Nichts mehr.
Also
das ist, ja. Aber woran liegt es, dass ihr 120 geben dürft?
Ja, die haben im Jahr 4 Ausnahmeregelungen.
Aha.
Und das hat unsere Managerin Jeanette hat das geklärt, dass wir eine davon kriegen.
Super, so. Gratuliere.
Weil, da haben wir nämlich auch schon machen dürfen, Zitadelle spielen und da war noch 90 dB. Also unser Soundmann Vater, den wir mal hier herzlich grüßen, der hat selbst, er hat gesagt, naja, war jetzt nicht ganz so fett. Aber so ist es. Ja, aber schön. Habt ihr, im Wacken habt ihr auch schon gespielt, wa?
Ja, schon, ich weiß nicht, 6 Mal. Ich glaube, 6-mal.
Und war das eigentlich immer das größte Festival, wo ihr gespielt hattet?
Nee, das größte, wo wir gespielt haben, war 2006 in Polen bei diesem Dings da, Bums, da vor 500.000 Leuten.
Ja,
das ist ja,
ja
unvorstellbar. Dass dieses, ich muss auch dazu sagen, dass dieses Festival immer noch unbekannt ist. Mittlerweile sind da fast 1 Million Zuschauer.
Mhm.
Das ist
Wahnsinn.
Das größte Festival Europas.
Mhm.
Und ich habe damals wirklich gedacht, ich dachte, Wacken ist ja da gegen Kindergarten.
Absolut. Richtig.
Wirklich. Das ist ja so ein Riesending. Das ist ja, das kann man sich ja nicht vorstellen.
So ging es uns auch, weil wir sind nämlich von Wacken nach Polen gefahren. Wir haben auf der Hauptbühne in Wacken gespielt an einem Freitagabend und dann an einem Samstagabend in Polen am Tag danach. Und wir haben auch gedacht, da ist ja, Wacken war jetzt eine schöne Warm-up-Show gegen das, was jetzt hier tobt. Und bei uns wurde die Zahl 750.000 Leute ausgerufen, bei euch eine 500.000. Aber letztendlich, ob es dann 500.000 sind oder 750.000 oder vielleicht sogar 1 Million. Ich glaube, man merkt dann keinen Unterschied mehr, weil es ist einfach so riesig.
Ja, es war ja bis zum Horizont hast du nur Menschen gesehen. Also irgendwann wurde es dann nur noch so eine dunkle Menge.
Ja.
Also werde ich auch nie vergessen, wirklich. Wir sind auf die Bühne rauf und dann einfach dieser Blick. Gigantisch, wirklich. Gigantisch. Wahnsinn, Wahnsinn.
Glücklicherweise, muss ich sagen, hat damals das polnische Fernsehen das auch mitgeschnitten. Ich habe da noch eine DVD von, dass man diese Ausmaße ein bisschen sehen kann.
Ja.
Ja. Das ist ja unglaublich. Also.
Unglaublich. Wie ist es denn zum Beispiel mit den Zukunftsplänen dann irgendwie, was Festivals angeht? Habt ihr was auf dem Schirm oder ihr hättet jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch noch ein paar Shows offen?
Also ja, es ist so, dass natürlich 2020 mussten wir auch unterbrechen. Also wir haben am 8. März unser letztes Konzert gemacht. Jetzt stehen dann noch von der Tour im Prinzip noch 13, 14 Dinger aus,
okay,
die im Herbst geplant sind.
Die stehen auch noch auf der Agenda.
Die stehen noch da, aber ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht, weil gestern wurde ja verabschiedet, bis Ende November ist wieder alles scheiße. Also wir haben dann noch eine Option, wenn das jetzt nicht klappt, das würde dann Anfang nächsten Jahres nochmal. Es ist aber wirklich furchtbar. Ja, und im Sommer natürlich sollten wir letztes Jahr, wir sollten, ich weiß nicht, es waren so 10 Festivals, davon konnten wir ja auch nichts machen, gar nichts. Mhm. Und dieses Jahr ebenfalls nicht. Also die paar Dinger, die wir jetzt gemacht haben, insgesamt 4, die hatten nichts mit den Wiederholungsterminen, soweit wie Rockhards und so. Und ja, das steht nächstes Jahr natürlich alles an.
War bei uns ähnliches Verschieben von der Haupttour und von Festivals und Festivals dann doch absagen, weil natürlich irgendwie alle losfahren wollen und so weiter. Also wir haben jetzt noch 3 Konzerte vor uns ungefähr oder 1 oder wie auch immer 3.
Ja.
Und wissen auch noch nicht, wie nächstes Jahr weitergeht. Aber wir sind irgendwie trotzdem guter Dinge und hoffen, dass wir das irgendwie alle durchziehen können. Aber so geht es irgendwie allen Bands. Ne? Also zum Beispiel nur ein Beispiel in Hoppegarten, dann sozusagen die Bands so schlange, dass am Nachmittag irgendwie Bosse mit T.S. Ullmann und noch ein paar Leuten, die haben vor uns gespielt und dann mussten die sozusagen das Venue verlassen, also Hoppegarten alles verlassen und dann ging es mit uns weiter. Also total merkwürdig, dass sozusagen Künstler, ja,
die so, zwei Veranstaltungen
an einem Tag. Also ja, war schon, ist schon ein bisschen alles sehr komisch, aber wie gesagt, wir sind guter Dinge, ne? Und habt ihr dazu jetzt auch Pläne für eine neue Platte?
Wir sind schon dabei an der neuen, oder beziehungsweise Alf erstmal an der neuen Platte. Die neue Platte muss bis nächsten Sommer fertig sein. Wir werden, die nächste Tour steht auch schon. Die ist von November 22 bis Mai 23.
Okay.
Also es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, in etwas weiterer Zukunft passiert auch was, wenn es denn passieren darf. So.
Ja, und dass man noch ein bisschen gefragt ist, wa?
Man muss einfach mal eins sagen, also es ist ja im Moment so, wenn du in die Gesichter der Leute guckst bei den Konzerten, das ist unglaublich.
Ja.
Da ist eine Freude in den Gesichtern, das ist so was von schön.
Ja, muss ich auch sagen, also das ist wirklich so ein bisschen auch ein totaler Antrieb, weil man kann ja darüber diskutieren, wie das ist und ob man da am Strandkorb sitzt und ob das schön ist oder nicht, aber du guckst in die Leute und alle sind glücklich und vor allen Dingen, unsere Crew und wir als Band sind auch total glücklich.
Ja.
Weil wir nehmen das einfach mit und sind da happy, dass das irgendwie dann einfach durchgezogen wird, muss man ja einfach so sagen. Aber wie ist es denn überhaupt bei Studioarbeit? Macht jetzt der Alf alles alleine oder seid ihr gleichberechtigt oder wie läuft sowas ab?
Nein, nein, also es ist, im Endeffekt macht Alf schon alles, also 95% macht, also was Kompositionen anbelangt. Arrangements, da ist, macht er zwar auch schon alles vieles, aber da haben wir dann auch noch ein gewisses Mitspracherecht und da wird dann bei den Proben denn im Prinzip, da ändert sich dann noch dieses und jenes und das ist natürlich, das macht dann auch Spaß. Und
was mir immer auffällt bei Knorkator Musik und Songs, die Texte matchen ja unglaublich gut auf die Musik. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr eigentlich erst, dass ihr erst ein musikalisches Grundgerüst habt und dann einen Text drauf schreibt.
Andersrum, ja. Andersrum. Alf macht prinzipiell erst einen Text und dann die Musik dazu. Aha.
Ach, Alf macht auch Text, ja. Also nicht Geo. Nee.
Nein.
Alf macht ist ja auch mal Text. Interessant.
Was
macht ihr eure Kulissen zu?
Was macht ihr denn dann überhaupt?
Das sind nur noch Spiele.
Wir kicken zu.
Du kriegst dann so ein Grundgerüst sozusagen des Songs, recht einfach, also wenn ich jetzt vom Bass mal reden darf, das ist dann eben programmierter Bass und den kannst du dann, den erarbeitest du dann und machst da noch ein kleines Fill-In und nicht zu viel natürlich. Aber die Freiheit hat man dann doch schon.
Wir haben bei der letzten Platte gemerkt, Alf brachte so die ersten 5 Songs an und das natürlich alles nur Elektro, weißt du, Elektro-Bass, Elektro-Schlagzeug und. Und ich dachte so, Mensch, ja, Nachdem wir das aber eingespielt hatten, war das was völlig anderes.
Okay, ja, na klar.
Da kam eine ganz andere Energie rüber und das hat richtig gerumst und also, so ist das. Nicht? Also hier, nur mit Elektronik ist scheiße, kann ich euch nur sagen. Weil da ist kein Leben mehr drin. Da hatten wir mal eine große Diskussion mit einem der Erfinder von Temper Amps. Aha. Der sagte, alles Elektronische ist gut. Ich sagte nein.
Was hat das jetzt mit der Küste zu tun?
Was
hat das mit deinem Dialekt zu tun?
Gar nicht.
Ach so, gut.
Apropos Dialekt. Bassi ist ein Berliner Urgestein, ist es richtig?
Na fast.
Cottbus geboren.
Cottbus geboren, dann war ich noch 2 Jahre in Kormorgstadt. Nee,
warum?
War so, weil meine Eltern da am Theater waren.
Ah.
Und dann sind sie nach Berlin, 1960 sind sie nach Berlin.
Und, okay.
Oder? So, jetzt weiß man ungefähr, wie alt ich bin.
Alt. Und Reiko? Leipziger immer?
Gebürtiger Leipziger. Gebürtiger Leipziger. Hab dann meine Runde gedreht mit 13 Jahre Berlin, ab 1993 bis 13 Jahre, kann man sich jetzt ausrechnen, und dann 7 Jahre Dresden und jetzt wieder in Leipzig.
Aha. Okay, weil die Liebe dich dann immer da...
Es war immer die Liebe.
Es war immer die Liebe.
Aber auch manchmal die Liebe zur Musik.
Von der Redig. Ja. Welche Liebe ist die schönere? Die leibliche oder die musikalische?
Oh, schwierige Frage.
Also ich
würde
das nicht vergleichen. Das ist Quatsch.
Also. Basti, du hast uns gerettet.
Gut.
Aber weil wir so ein bisschen in der Vergangenheit jetzt sind, der Basti und mich, uns...
Die beiden Bastis.
Die beiden Bastis, also uns verbindet... natürlich derselbe Vorname und ein bisschen die Liebe zu Gibson-Gitarren.
Stimmt.
Aber uns verbindet auch noch, dass wir früher 2 Brüder kannten, und zwar die Skaber-Brüders. Da war der eine davon, der Uwe Skaber, war mein Gitarrenlehrer. Und der andere, Jörg Skaber, war der Schlagzeuger von einer Band, die hieß Keks.
Ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Das waren schöne 5 Jahre, muss ich sagen.
Ja, erzähl mal ein bisschen drüber, weil du wissen wirklich die wenigsten wahrscheinlich.
Ja, also ich versuch's nicht auszuschweifen, aber ein bisschen was erzählen muss ich trotzdem. Keks war eine Band, die angefangen hat Ende der 70er so mit Disco-Zeug, was ich ganz furchtbar fand. Also das fand ich grauenvoll. Vor allen Dingen war Keks eine Zusammenwürfelung aus 2 Kapellen, die vorher richtig Hardrock gemacht haben, ja. Die eine Band hieß Fieber und die andere Band hieß Feuervogel. So, okay. Und diese Bands haben sich zu Keks zusammengeschlossen und die haben dann aber so Disco-Scheiße gemacht. Und irgendwann haben sie aber plötzlich so Anfang der 80er, Ende 80, habe ich sie gesehen, haben sie so ein bisschen New Wave-ig, so dachte ich, auch das fetzt eigentlich. Und ich war mit Detlef Brauer, dem damaligen Gitarristen, in der Musikschule in einer Klasse.
Mhm.
Ja, und dann stieg da Bummi Bosi aus dieser Band und die haben gesagt, wir brauchen noch einen neuen Sänger.
Ja,
bin ich da eingestiegen. Als Sänger und allerdings habe ich gesagt, auch nur mit der Bedingung, dass ich auch Gitarre spielen kann. Detlef Brauer, den haben wir dann bald rausgeschmissen. Da gab es nur Streitereien.
Aber auch ein sehr hervorragender Gitarrist.
Ein sehr hervorragender Wahnsinn. Gitarrist. Ja. Der ist dann zu Berlug gegangen. Also,
Regenbogen, Berlug.
Ja, so stimmt. Also Detlef
von,
war,
von welchem Jahr reden wir jetzt mal ganz kurz?
Anfang der 80er. 81, 82, okay. So in den Dreh. Ja, und dann...
Dafür bin ich auch zu jung.
Also da hatten wir ersten Schlagzeuger namens Peter Krause. Der ist aber dann zu Ende 55 gegangen. Und dann kam Jörg Skaber dazu. Der war damals 18. Mhm. Er war noch ganz jung. Und mit dem haben wir eigentlich, naja, nicht ganz bis zum Schluss. Also die hatten dann alle 84, haben die alle einen Ausreiseantrag gestellt.
Genau.
Außer der Keyboarder und Icke. Ja, da haben wir nochmal was versucht mit anderen Besetzungen. Das war dann aber alles für den Arsch. Und dann habe ich auch Jahrzehnte später erfahren, dass das Komitee für Unterhaltungskunst waren ja, die waren immer sehr nett zu mir. Aber eigentlich waren das die größten Arschlöcher, die es überhaupt gibt.
Da hast du wohl recht.
Weil ich habe im Nachhinein von Richie Barton hier von Silly Keyboarder erfahren, der hat gesagt, ich sage, das war so gemein. Wir haben damals nochmal neue Einstufungen machen müssen und die haben uns keine Konzertberechtigung mehr gegeben. Die haben uns einen so miesen Satz Geld, dass wir definitiv, dass sie wussten, damit sind sie tot. Mhm. Die wollten den Namen weghaben, weil okay, da zu viele aus der Band einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Mhm. So. Das habe ich aber jetzt erst vor 10 Jahren erfahren, so.
Ja.
Diese ganzen Heinis, also ich krieg gleich wieder einen Hals.
Okay, dann können wir das Thema ja kurz gleich fast abhandeln. Aber ich habe das deswegen angesprochen, weil im Jahre 1983 oder 1984 habe ich nämlich die Band Keks, die Gruppe Keks, ja, gesehen in der Parkau Lichtenberg.
Oh Gott, Parkau
Lichtenberg. Das war so, das war zum Druschbarfest, hieß das. Also das Freundschaftsfest.
Ja,
und heißt Freundschaftsfest.
Druschbarfest, Parkau in Lichtenberg.
Ja, auf so einer Bühne. Oder wenn es, vielleicht war es nicht ganz die Parkau, aber da habe ich euch auf jeden Fall gesehen. Und weil natürlich hier oben mal ein bisschen spannend sein soll, habe ich so, ja, mal was mitgebracht. Da müsst ihr jetzt als Hörer, könnt ihr das nicht sehen, aber wir machen nachher mal ein Foto. Und zwar eine Langspielplatte.
Jetzt kommt's. Basti hat in
seinem... Es gibt ja nur...
Ihr müsstet mal ein bisschen, genau, ihr müsstet mal ein bisschen moderieren, weil ich hier jetzt Karl mache. Und zwar habe ich eine Originalplatte von dieser Band, von Basti, und zwar Keks, mitgebracht. Und da muss er mir heute vielleicht mal ein Autogramm aufschreiben und so weiter. Und ich sehe auch gerade, dass ich mir die ausgeborgt hatte in der Bibliothek. Da muss ich die Platte mal wieder zurückbringen. Dann müssen wir nachher mal ein Foto machen, weil er für unsere... Das ist die Platte von Gruppe Keks.
Unsere einzige Platte, die haben wir Ende 82 haben wir die gemacht.
Wahrscheinlich in den heiligen Hallen vom Amiga-Studio.
Beim Amiga-Studio und da gab es fürchterlichen Knatsch mit dem Rundfunk, weil das waren ja Konkurrenzunternehmen, Rundfunk. Und wir waren vorher, haben immer alle halbe Jahre 2 Songs beim Rundfunk aufgenommen. Der Rundfunk wollte, dass du denn nach 5 Jahren da draußen eine Platte machen. Da wären die Songs natürlich völlig nicht mehr aktuell gewesen. Völliger Quatsch. Und Amiga hat uns angeboten, was natürlich auch eine Preissache für sie war, sehr günstig. Ja, wir haben eine neue Methode. Wir machen jetzt live im Studio.
So. Danke.
Das dauert dann eben nur 2 Tage, weißt du, schnell reinschieben. Für uns war das toll, wir haben unsere PA aufgebaut, auf uns gerichtet und konnten da losräuchern, dass die Fetzen fliegen. So. Das fanden wir natürlich toll. Aber im Endeffekt war das so, dadurch haben die natürlich ganz viel Einsparungen gehabt. Ja. Und wenn ich überlege, ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung, im Osten hat man ja kaum erfahren, wie viel Platten davon über den Ladentisch gegangen sind, ich weiß nicht.
Nee, man hat doch das wohl auch anders verrechnet. Also wir haben ja, ich habe damals mit einer anderen Band auch bei Amiga aufnehmen dürfen und ich kann mich erinnern, da gab es einen Vertrag und da wurde einfach nur festgehalten, der Künstler bekommt 5000 Ostmark oder irgendwie sowas.
Ja, sowas.
Und damit war es fertig. Du hast den Rechte abgegeben und
bei uns auch ähnlich. Also wir haben, der am meisten hat unser Basser gekriegt, weil der hatte am meisten textmäßig da. So. Also auch für den Song, der eigentlich von der Platte, der bekannteste von der Platte, ist ja der größte Blödsinn-Song. Das ist Hasch mich, Mädchen. Dafür hat er auch nochmal einen schönen Batzen Geld. Nur für diesen Spruch, Hasch mich, Mädchen. So.
Okay. Na, jedenfalls bin ich ganz stolz, dass ich diese Platte noch habe. Und wir machen mal nachher ein kleines Fotochen und so weiter. Dann kam zum Beispiel auch MCB. Eine geile Band, muss ich sagen. Eine geile Metal-Band, die ich im HDOT damals gesehen habe.
Ja, also MCB war mit seines Zeichens für mich damals der Katastrophen-Bassist Nummer 1.
Wahnsinn.
Der war absoluter Wahnsinn. Ich habe den das erste Mal 1976 gesehen mit Reform. Und die anderen standen alle wie mit angeschraubten Turnschuhen auf der Bühne und Mike mit dem Bass unter den Kniekehlen räucherte da los, dass die Fetzen geflogen sind.
Na,
und 10 Jahre später habe ich dann mit ihm zusammengespielt. Leider waren es nur 3 Jahre, aber die waren sehr intensiv, muss ich sagen.
Und ich durfte zum Glück das sehen und im HDOT damals beim Konzert hatte der blutige Finger.
Ja.
Die Finger haben geblutet, so ein Tier war der am Bass, also nimm dir mal ein Beispiel rein.
Wann hast du das letzte Mal beim Spielen geblutet, Reiko?
Das passiert mir auch manchmal, aber nee, eigentlich selten. Muss man an der Technik arbeiten, so irgendwie das Plektrum falsch gehalten.
Okay.
Ich hab auch im ganzen Sommer bei jeder Mucke geblutet.
Was?
Ja, weil ich mir immer Mückenstiche aufgekratzt habe.
Okay, gut. Reiko, was ist mit deiner Vergangenheit? Da gibt's ja auch wirklich etliche Stationen, die nicht nur erwähnenswert sind, sondern die dem einen oder anderen Zuhörer mit Sicherheit auch noch was sagen, wie zum Beispiel die Band Tam. Think About Mutation.
Ja, sagt das noch jemandem was?
Ich hoffe, ich hoffe. Mir sowieso, ich war richtig Fanboy, muss ich wirklich sagen. Fand ich total geil und außergewöhnlich. Und die Hörer und die Fans sollten sich das auf jeden Fall auch mal reinziehen.
Auf jeden Fall.
Think About Mutation, eine geile Band. Ihr habt dann auch mal mit dem Bassisten von Faith No More eine Platte aufgenommen, oder?
In San Francisco.
Wirklich?
Ja, da waren wir dann 6 Wochen in San Francisco. Das waren noch die ganz tollen Zeiten, wo es noch Plattenfirmen gab, die richtig Kohle rausgetan haben. Dann haben wir nur 6 Wochen in San Francisco und haben da unser Album eingespielt.
Und da reden wir von welchem Jahr und von welchem Zeitraum? Das,
ach du Scheiße, das verschwimmt ja alles so ein bisschen. Also ich würde sagen 1998 oder 99.
Okay.
99. Ich tippe auf 99.
Kann sein. Also ich weiß, ich kann mich
und erinnern. Und danach habt ihr euch aufgelöst.
Das war die letzte Platte, ja, richtig.
Ja, aber warum habt ihr euch aufgelöst eigentlich?
Na, wir haben dann den Plattenvertrag verloren, weil die Platte doch nicht so reingehauen hat, wie sie für die Plattenfirma damals, was war denn das? Hier,
war der nicht auch
Motor?
Motor,
richtig?
Ja.
Ja, hat dann sozusagen den Plattenvertrag aufgelöst und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt und so. Okay. Alles alleine und 10 Jahre Rock'n'Roll haben dann auch irgendwie schon Spuren hinterlassen und ja, das war im Nachhinein, muss ich sagen, war es okay.
Aber das war cool. Also ich kann hier eine Empfehlung nochmal rausgeben, dass ihr euch das auf jeden Fall mal anhören solltet. Wer sich für Rockmusik interessiert, der sollte Think About Mutation mal gehört haben.
Auf jeden Fall.
Du hattest aber auch noch andere Sachen, Reiko.
Krieger zum Beispiel.
Krieger, aber das kennt wahrscheinlich keiner mehr so richtig.
Ich kann mich erinnern, dass ihr mal
bei dir gepennt.
Ihr habt mal bei mir gepennt.
Genau.
Ihr habt gespielt in München im Backstage mit,
dass ihr das überhaupt noch wisst.
Tja, mit wem?
Ja.
Mit euch waren wir ja auch mal auf Tour mit In Extremo. Und mit dir war das nicht dieser Slipknot-Sänger? Haben wir da mit denen, oder?
Nee, ich glaube, ihr habt mit Caputo hier.
Ach ja.
Life of Agony. Life
ja,
of
ganz
Agony.
Genau, richtig.
Ihr habt mit Life of Agony in München gespielt, ja, als Support-Act.
Richtig,
und ihr habt
richtig
dann hinterher bei mir im kleinen, beschaulichen Landsberg am Lech, wo ich damals noch gewohnt habe und wo ich herkomme, habt ihr dann bei mir in der Wohnung gepennt.
Ja.
Aber wie kam es? Wie kam denn die Verbindung zu Specki?
Die Kriegerjungs sind ja praktisch alte Dresdner Haudegen, sag ich mal. Die haben ja mit ihrer Band Chicago Jazz damals für großes Aufsehen gesorgt in der Punkrock-Szene.
Ach, und ja, mit denen haben wir doch auch so zusammengespielt.
Ja, klar.
Mit Chicago Jazz haben wir in Dresden mehrere Mal.
In Dresden und in Dresden gespielt.
Richtig. Und daher kannten wir uns irgendwie. Und dann hat irgendwann einer von den Baumgärtel-Jungs, die eben auch Krieger betrieben haben, bei mir angerufen und gesagt, Specki, wir spielen in München und wir haben keine Penne. Können wir dann irgendwie zu dir kommen und bei dir übernachten? Dann sage ich, na klar, kein Problem, ich stelle Bier kalt und seid herzlich willkommen, aber schreibt mir auf die Gästeliste. Und nach der Show fahren wir dann nach Hause und dann könnt ihr bei mir sein. Und das, da, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt, ja, oder?
Ich glaube, über die letzte Instanz, ne? Da ist die Dresdner Connection.
Richtig, da auch wieder. Ja. Da, richtig. Also,
ach, darf man den Namen nicht nennen?
Nein, alles gut, den darf man auch nennen. Grüße nach Dresden zur letzten Instanz und zu Krieger und Chicago Jazz und wie sie alle heißen. Aber ihr merkt ja, Leute, wir kennen uns alle über Umwege und man läuft sich dann immer wieder über den Weg und freut sich über die alten Geschichten und Stories.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Was man immer noch anmerken darf oder was mir am Herzen liegt, unser gemeinsamer Freund Roger Baptist macht das Duo Rummels Nuff, er ist ja ein bisschen allein auch unterwegs. Und mit dem hast du gespielt bei der Freunde der italienischen Oper, oder?
Naja.
Nee,
also da gibt's halt sozusagen, die gab's so um die Wendezeit. Ja. Da in der Besetzung war ich nicht drin, da war aber Roger Rummels Nuff Baptist drinne.
Ja.
Und dann gab's eine kleine Reunion irgendwie zum 10-jährigen oder 20-jährigen Jubiläum und da seitdem mache ich dort mit und das gibt's jetzt auch wieder als Band, aber das ist eigentlich, jetzt haben wir nur noch der Sänger und wir haben die Platte, also alte Songs neu aufgenommen, aber im neuen Gewand.
Ah, okay.
Ging auch ganz gut los, dann kam Corona.
Da sind wir jetzt, aber weil du gerade...
Aber mit Roger habe ich auch, sag mal, Gitarre gespielt, war ich jahrelang unterwegs mit ihm, nur mit ihm, wir als Duo, Roger und ich.
Aber hieß es dann Mikrowelle?
Nein, das hieß eine Mikrowelle. Da bin ich ganz allein.
Da bist du ganz allein, ne? Genau. Ja, also den Roger, den Rummels Nuff wollen wir vielleicht auch mal als Gast einladen. Ne? Deswegen kann man mal ein bisschen drüber auch erzählen über ihn.
Gibt es eine schöne Verbindung zu Krieger, Rummels Nuff und Knorkator? Und zwar, Wie war denn das? So wie ich zur Knorkator gekommen bin, Basti.
Ja, also, wir haben uns ja 2008 aufgelöst, so, weil er so wirklich stunken konnte nicht mehr. Es war, also viele glauben es bis heute nicht. Die dachten, das ist ein Werbegag. Es war aber wirklich so, stumpen war am Ende. Ich habe sowas noch nie bei einem Menschen gesehen, wie man in so ein tiefes Depri-Loch fallen kann.
Mhm. Ah, okay.
Weißt du, und dann war Feierabend. Nach einem halben Jahr mussten wir uns treffen, Alf, Geo, Icke, wegen irgendwelchem Steuerscheiß. Und da wurden schon wieder doofe Witze gemacht. Da dachte ich, das hört sich schon mal ganz gut an. Und Alf hat aber so sein Solo-Programm vorbereitet. Und Geo sagte dann zu mir, Mensch, los, kommen wir hier noch einen Kaffee trinken. Und sagte, ich will jetzt auch sowas machen. Hast du nicht Lust, da auch mitzumachen? Und wir machen das folgendermaßen. Immer 2 Monate lang, also ersten Monat 10 Dinger in dem und dem und dem und dem Laden. Im zweiten Monat 10 Dinger in dem und dem und dem Laden. Und dann geht's wieder von vorne los. Das heißt, alle 2 Monate muss das Programm erneuert werden.
Okay.
Ja. Und da hat er gesagt, dann machst du im Prinzip ab dem 3. Monat machst du dann auch mit. Und das haben wir 1,5 Jahre gemacht. Und da hatten wir natürlich viel Zeit zu reden. Und ich habe gesagt, Gero, weißt du, ey, wir sind keine 20 und keine 30 und auch keine 40. Wenn wir nicht nochmal Knorkader machen, sind wir selber schuld. Das war, wir haben an einem Punkt aufgehört, wo gut funktioniert hat.
Ja.
Und da hat er auch gesagt.
Und da reden wir von 2008.
Ja, 2008, 2009, 2010. Ja. Also wir haben dann im Sommer 2010 beschlossen, weiterzumachen. Also wir haben mit Niki gesprochen, der hat sofort ja gesagt, unsere Managerin hat ja gesagt, Alf tat sich ein bisschen schwer, ich mache doch gerade mein eigenes Programm. Da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du doch trotzdem machen, das ist dann überhaupt kein Problem. Wir wollen ja jetzt keine Wochenendmuckerband werden. So. Ja, hin und her, dann haben wir uns getroffen, das Problem war der Bassist. Der ist schon verstorben.
Mhm.
Der ist an Magenkrebs gestorben, was sehr traurig ist. Aber er war leider, muss ich sagen, er war wie Jekyll und Hyde.
Mhm.
Also er war auf der einen Seite ein hochintelligenter Mensch, mit dem du wunderbar reden konntest, aber wenn der eh zu viel gesoffen hatte, wurde der zum Ekelpaket und wusste alles besser und war arrogant.
Mhm.
Ich will da jetzt nicht weiter ausführen. Also zumindest hieß es, Stumpen und Janett sagten, nee, also nicht mit Tim. So, nun, wo nehmen wir denn einen neuen Basser her? So, da sagte Niki, ja, pass auf, ich habe eine Mucke mit Rummelsnuff irgendwo. Da ist ein Basser bei, mit dem Heik mal, als ich ganz jung war, gespielt. Der war total scheiße. Aber Reiko hat da Gitarre gespielt. Und Jeanette wusste das nicht, dass er auch Bassist ist.
Ach so.
Und sie sagte aber, ey, der Typ da drüben, der fetzt doch. Ich sag, na, der ist ja eigentlich auch Bassist. Was? Das wär's. Und dann war Reiko gefragt, haben wir eine Probe gemacht und das war's.
Na, und wir kannten uns über Krieger.
Ja, das stimmt. Da haben wir auch ein paar Mal zusammen gespielt. Ja,
genau.
Ja.
Sonst hättest du es ja auch nicht gewusst.
Das stimmt, ja.
So fügt sich das alle zusammen, ja. Und dann seid ihr 2011 dann wieder losgezogen mit Reiko am Bass.
Genau.
Also erstmalig.
Ja. Ja, und da hatten wir, das war eigentlich ein schönes Ding. Wir haben 2011 im Frühjahr 10 Konzerte gemacht, nur in 500er Clubs. Ja, also da durften nur 500 Mann rein, mehr nicht. Diese Rechnung hat Jeanette gemacht, die hat gesagt, pass auf, sie war innerhalb von eben Tag ausverkauft, die Dinger. Und sie sagt so, und im Herbst machen wir eine größere Tour und da müssen die alle kommen, die nicht reingekommen sind.
Das ist unfair. Ich habe ja mit Basti zusammen recherchiert, dass es bei euch auch eine Tour gab. Da wurde ein digitales Zeitfenster eingeblendet mit 70 Minuten. Ja. Die sind runtergelaufen, bei null war die Show aus.
Ja.
War das diese Tour?
Ja, das war die erste.
Okay. Unglaublich. Ja. Was für eine geile Idee.
Also, U7 und 7, das waren 77 Minuten.
Ja, ich wollte nochmal korrigieren.
Entschuldigung.
Okay. Ja. Lief der Counter immer runter sozusagen. Und dann war wirklich Schluss? Oder habt ihr dann nochmal gesagt, nee, wir machen mal anders?
Nein, dann war Schluss. Okay. Also wir haben das wirklich ausgerechnet. Und Stumpen konnte da natürlich auch nicht 2 Stunden zwischen den Songs erzählen.
Selbstschutz auch für euch, dass ihr nicht jeden Abend die gleichen Geschichten hören müsst. Wahrscheinlich haben wir gesagt, jetzt ist bei 77 ist Schluss. Dann kann es auch nicht überzogen werden, die ganze Chose.
Obwohl, der ist da recht kreativ. Also es sind nicht jeden Abend dieselben Geschichten. Nee.
Gero kann stundenlang erzählen. Wenn.
Kann er das immer abrufen oder gibt es auch so wirklich so Tage, wo er dann total überhaupt nichts sagt? Und manchmal hat er so...
Es ist vollkommen wurscht, wo, mit welchem Unternehmen, mit was. Stunden, weil wenn sobald ein Mikrofon da ist und das Licht geht an, geht bei ihm ein Schalter aus oder an. Ich habe das selbst erlebt mit ihm alleine bei irgendwelchen, wir machen ab und zu beide immer noch so Lesungsdinger, wenn irgendjemand das gut bezahlt und sich das wünscht, zu irgendeiner Hochzeit, dann machen wir das. Da waren wir irgendwo im Schwarmland unten bei irgendeiner Geburtstagsfeier. Ich dachte, ach du Scheiße, was soll denn das hier werden? Total finsterer Raum, keine Lampen, nichts. Und ich sag, ey, und die saßen alle draußen und grillten, weißt du. Und Stumm sagt, lass uns anfangen. Und wir fangen an. Und die Leute, die da lang latschten durch diesen Raum, blieben alle sofort stehen. Und es fühlte sich alles und die Leute waren fasziniert. Also Stumpen hat eine Fähigkeit, Leute in seinen Bann zu ziehen, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
Aber das sind die besten Leute, die sind dann prädestiniert, Sänger, Zigarre,
also,
oder
Entdecker. Also mir fällt immer noch ein Ding ein, wo ich wirklich Tränen gelacht habe. Ich stand beim Wacken mit dem Rücken zum Publikum, kickte so zu Niki, so unseren Trommler rüber und höre Stumpen sagen, ich will eure Füße sehen. Ich denke, was soll denn der Scheiß? Ich will eure Füße sehen. Drehe mich um. Die ersten 30 Reihen haben alle einen Kopfstand gemacht. Also weiß ich, wie viele tausend Leute hast du 3 Sekunden lang die Stiefel gesehen, die Schuhe. Da sind die natürlich alle umgefallen. Aber es war zum Schreien. Also ich meine, wer macht denn, wenn einer vor uns gesagt hätte, hätten die uns wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Wenn Stumpen das sagt, machen sie das.
Perfekt, so muss es sein.
Also ist doch super. Und dann kam 2011 euer erfolgreichstes Album.
Es werde nicht.
Was? Mhm.
So konnten wir es auf jeden Fall recherchieren.
Okay. Ach,
wir haben uns einfach wie immer, wie alle Gäste, super vorbereitet.
Also ich weiß es nicht.
Wisst ihr ja nicht.
Nee, wissen wir nicht. Aber
also dann gratuliere zum erfolgreichsten Album von Knockhandler. Es werde
nicht. Euch das
wieso denn das? Also das
wird so gemunkelt. Wie viele Platten habt ihr denn insgesamt schon rausgebracht?
10.
Ja, haben wir doch gestern durchgezählt. 10.
Habt ihr. 10 Alben.
Plus Heimatlieder.
Heimatlieder.
Das war ja nur ein Klamauk eigentlich, mehr oder weniger.
Der Name ist schon klamaukig. Wenn man ihn liest, ist er erst recht klamaukig, weil es wird natürlich geschrieben Hai wie Hai. Mhm. Also Hai sein. Matt wie der
Mutsch.
Wie der Schlamm.
Ja.
Und Lieder wie der Anführer.
Ja.
Heimatlieder. Ja, yeah. Sehr gut. Aber wie sieht's denn aus? Gibt's denn mal ein Knockharter Konzeptalbum oder sowas?
Ja, Alf hat so über sowas auch schon oft nachgedacht. Das ist aber nicht einfach, glaube ich.
Na, Strubelpeter, ne? Ist so eine
Also Strubelpeter steht schon immer, aber das haben wir ja nur schon auf 2 Platten haben wir.
Ja, Strubelpeter. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr.
Okay. 98 oder sowas hat Alf schon überlegt, ob er das macht. Das Problem, er sagt, das Problem ist mal, also oder auch bei Gedichten, du hast keinen Refrain.
Ja,
stimmt.
Ja. Also wir haben mit MCB damals zum Beispiel, wir haben ja Morgenstern, wir haben gemacht Sophie, mein Henkersmädel und Fest des Wüstlings. Die beiden Dinger gingen noch. Wir wollten noch mehr machen. Ja, und wir sagten, was soll's denn da als Refrain? Bei Henkersmädel haben wir einfach als Refrain nur so einen Männerchor gemacht. So, ja, gut. Und das Fest des Wüstlings konntest du als Refrain machen. Das ist das Fest des Wüstlings. So gut. Aber mach das mal mit irgendwelchen anderen Dingern. Oder du musst eine Stelle haben, die sich immer wiederholt. So
ja.
Ist sowas. Ja. Das ist ja nicht so einfach.
Ja, stimmt. Das fehlt die Hook, war die sogenannte, die man braucht.
Ja.
Das stimmt schon.
Ah. Es ist und bleibt schwierig mit den Refrains. Aber ihr habt ja schon gesagt, dass Alf natürlich so federführend ist für Musik und für Texte und so. Wie ist es denn, wenn ihr mal einen Song anbringen würdet oder eine Idee, wird das dann abgeblockt oder heißt, nee, die Songs schreibe ich oder habt ihr da einen offenen Kanal?
Naja, beides.
Beides.
Also ihr dürft aber auch anbringen.
Wir dürfen anbringen,
ob es denn genommen wird. Das ist
abgeschmettert. Also nein, so kann man das auch nicht. Abgeschmettert nicht, aber...
nein, Alf, leg das irgendwo hin. Und wenn du Glück hast, dann kommt da irgendwann mit einem Song und da ist dann irgendwas von dir drin. Und dann dachte ich, ach, das ist ja interessant. Ja, das hat dazu doch gut gepasst. So.
Letzte Variante, zu kurz, ne? Das Lied zu kurz. Mhm. Von der letzten Scheibe. Mhm. Kennt ihr das?
Mhm.
Das ist richtig geil. Also, und da sind zwei, das ist so ein Stück, wo eben ganz viele verschiedene musikalische Richtungen in einem Song verarbeitet wurden. Und da sind von Basti mindestens eine Idee.
Zwei
Ideen.
Also
immerhin.
Interessiert auf jeden Fall, glaube ich, die Hörer und vor allem hat es mich auch interessiert, weil ihr seid ja mindestens 4 Masterminds eigentlich, die alle einen gewissen Output haben. Das sieht man ja an den eigenen Bands, die ihr habt und so weiter. Deswegen hat mich mal wirklich interessiert, wie läuft das? Also viele Bands machen es ja ähnlich oder viele machen so, wir machen so ein Rehearsal und holen uns mal alle Ideen an. Das ist bei uns jetzt auch nicht so.
Ich bin ja der Meinung, musikalisch könnte jeder einen Song zusteuern.
Ja.
Wenn man den dann zusammen arrangiert oder Alf macht sein ganzes Arrangement, Keyboard-Zeug dazu, dann klingt das sowieso nach Knockharter. Ob du eine Blues-Nummer machst oder sonst was machst. Mhm. Schwierig wird's bei den Texten. Und das ist, Alf hat natürlich eine ganz besondere Sprache. Und Alf ist für mich einer der besten Texter, die überhaupt gibt.
Genial.
Bei unserer letzten Platte, der Song Buchstabensuppe, der ist von Stumpen. Ja, mein Gott, das ist einfach nur ein Aufzähle. Alf macht ja manchmal auch sowas, er gerne Aufzählung macht. Dadurch hat das auch Knockharter Charakter. Aber der ist komplett von Stumpen, der Song.
Wer hat Fortschritt geschrieben? der Text von Fortschritt?
Na, Alf. Ey, Alf. Also Fortschritt ist eine Live-Nummer, da wirst du blöde. Das Ding hört nicht auf am Schluss. Ich habe mich mal mit Reiko angekickt. Oh Gott, wie oft kommt jetzt das Thema noch? So.
Okay. Aber mit dem Text haut's dann hin, also.
Okay. Jetzt seid ihr ja auch bekannt für eure Bühnenshows. Also nicht nur für eure Bühnenoutfits, die ja sehr extravagant sind, sondern auch für eure Bühnenbauten und alles, was da so passiert. Häckselmaschine.
Naja, also die Häckselmaschine weiß ich lange nicht mehr. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Aber man muss dazu sagen, dass der Gemüsehäcksler, haben wir etliche Läden mit abgeschafft. Veranstalter haben gesagt, sie fanden das ja witzig, aber sie mussten das ganze Ding da reinigen. Und dann haben sie gesagt, nee, ihr nicht, weißt du. Also ich möchte wetten, in Weinheim, da hängt immer noch das Gurkenzeug oben drin. Also nach 12, 13 Jahren. Das Ding haben wir dann bloß noch draußen benutzt. Unter anderem 2006 in der Zitadelle. Und das hat sehr großen Spaß gemacht. Da haben wir vor Marilyn Manson gespielt. Mhm. Und da waren natürlich unten circa 40, 50 Marilyn Mansons, die Stunden gebraucht haben für die ganze Maskerade. Und die kannten uns nicht. Und sie kamen dann noch alle versammelt, stellten sich vor den Gemüsehäcksler, weil sie nicht wussten, was jetzt passiert. Und dann hat Gero die so zugeschmattert mit der Kartoffel-Gurken-Pampe. Die waren so sauer gewesen.
Finde ich sehr gut. Also da wurde aus Marilyn Manson ein großer Komposthaufen da vorne.
Naja, also Marilyn Manson hat, glaube ich, davon nichts mitgekriegt. Der war so dicht gewesen, die musste es auf die Bühne tragen.
Das glaube ich, das ist immer so bei dem.
Habe ich schon öfter.
Ich glaube, wir würden uns ja mal anmelden für die Maschine, die wir dann weiter benutzen würden vielleicht, oder? Ja. Versuchen wir mal noch mal ein bisschen sowas. Wir brauchen neue Show-Elemente auch. Und ehe sie bei euch rumsteht, nehmen wir sie.
Ich weiß ja nicht, wo die geblieben sind.
Doch, die gibt's doch. Die haben wir ja noch beim Wistful Force mal eingesetzt. Jetzt vor zwei Jahren.
Ja, stimmt. Ja. Und also, wir hatten ja zwei davon. Also einer ist aber, glaube ich, weg. So, naja.
Wer denkt sich diese Outfits von euch aus und wer schneidet das?
Ich habe das früher mal eine Weile gemacht.
Naja, wir auch selber mal eine Weile.
Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wir beide uns eigentlich nur noch absprechen. Mhm. Alf wird diesen Umhangzeug, das findet er ganz toll, da fühlt er sich wohl drin.
Der weiße
Umhang? Kann sowieso anziehen, was er will. Irgendwelche, was weiß ich, letztens kam er als Gebüsch an und... Weißt du, so, es ist eigentlich nur noch wichtig, dass wir beide irgendwie und ja, vielleicht so ein Hauptkonzept, dass wir haben jetzt eben gesagt, ein bisschen Glitzer darin zu
mitstehen. Steht euch hervorragend.
Scheiße, sowas gut. Alles. Also wenn du richtig gute Klamotten haben willst, ich konnte die Plüschklamotten damals, ist kein Problem, da eine Hose zu nähen, weißt du, aber also, wenn das richtig geil aussehen soll, kenne ich mehrere Schneiderinnen und eine wohnt bei mir gleich um der Ecke. Und das ist, also ich habe mir ganz viel jetzt für die Tour genäht, die wird mir auch wieder weiter was machen.
Okay.
Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich nur noch mit Aladdin-Klamotten auftreten.
Mit Aladdin?
Weil es so gemütlich ist.
Weil es so gemütlich
ist.
Dagegen
bin ich aber ein bisschen, das muss auch mal, so eine Bühnenklamotte darf auch mal wehtun.
Also bei 40 Grad immer, finde ich, ist so eine, wir hatten ja vor 3 Jahren hatten wir also weiße Klamotten. Und da konnte ich um so eine Aladdin-Hosen zu anziehen und so weiter. Ich fand das so geil, weil du hast dich nicht totgeschwitzt. In diesem Zeug jetzt hier Kunstleder. Ich habe jetzt so ein türkisfarbenes Schlangending mit Mantel. Ey, das ist 150 Grad da drunter. Also,
muss ja auch nicht mehr sein. Wie sieht's denn mit den Partys hinterher aus, wenn ihr euch auf der Bühne zu Tode geschwitzt habt in Schlangenkostümen?
Dann gehen wir in die Garderobe. Reiko bleibt in der Klamotte, ich zieh mich um. Stumpen haut sowieso gleich ab, der geht dann meistens ins Hotel und wir sitzen
feiern
dann.
Wir feiern dann.
Und da sind wir bei der nächsten Rubrik, die wir so haben hier, und zwar die Sternhalb-Voll-Rubrik, eine Backstage-Geschichte. Fällt euch irgendwas ein, was wirklich außergewöhnlich ist, was man mal erzählen? Ist natürlich, wird immer gefragt nach einer Backstage-Geschichte, aber habt ihr auch was?
Na, gibt's bestimmt Hunderte.
Tausende, ne?
Tausende.
Na, könnt ihr euch ja nochmal überlegen. Wir können nochmal ein bisschen.
Denken wir mal drüber nach.
Denkt ihr mal drüber nach.
Ja.
Alkoholexzesse.
Naja, das interessiert ja auch keinen hier im Reise.
Ja.
Also, man muss dazu sagen, Snorkator ist eine relativ humane Band, was Suff anbelangt und Drogen anbelangt. Ja, also, ist wirklich, muss ich wirklich sagen. Also, vor allen Dingen, wir haben es des Öfteren von Nightliner-Fahrern gehört über andere Kapellen und, also, ich will da keinen Namen nennen, aber da waren Sachen bei. Nein, also eine andere Band. Er hat sich so über die Uffi riecht. Er hat gesagt, das ist furchtbar. Da war auch Pflicht. Also da mussten 7 Kästen Bier abends da im Nightliner stehen. Wenn es nur 6 waren, gab es riesigen Ärger.
Also doch in Extremo, oder? Also,
dann meinte er uns.
Naja, ja, also wir sind da eigentlich... Wir haben eigentlich immer genug.
Wir sind mit 5 Kästen zufrieden.
Also, dann setzen wir uns dann noch eine Runde hin und trinken noch Wodka Orange oder was weiß der Teufel und ein paar Bier und dann ist gut, ja.
Schön. Ach, sehr wie Urlaub hört sich das ja an. Jo. Musik machen und ein Wodka Orange.
Genau.
Zum Feierabend.
Wir hatten eine ganze Tour, jeden Abend immer Havanna Cola. Ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr sehen.
Ich kann es nicht mehr ertragen.
So. Und da kam dann unser Tourmanager Michael Kiefert plötzlich eines Abends, kommen wir in den Bus rein und dann standen da 2 Flaschen Smirnoff und Orangen, kalter Orangensaft. Und da dachte ich, ach, herrlich.
Fresh.
Mal was anderes.
Weil ihr gerade von Tourgetränken redet und so weiter. Was ist denn in den Tagen nach einer längeren Tour, Reiko? Wie ist es, wenn du zum Beispiel jetzt nach Hause, also angenommen, ihr spielt eine Tour mit 3 Wochen. Ja?
Spielen wir ja nicht.
Das gibt's ja nicht.
Aber ja, gut. Wir denken uns mal so, wie das sein könnte, wenn man so richtig...
Wenn du wissen willst, wie das bei uns ist, da ist es anders. Bei uns eine Tour, sagen wir mal eine Tour mit 40 Konzerten, die dauert bei uns ja über, 4 Monate. Weil wir nie mehr als 4 Dinger hintereinander machen. Mhm. So, das heißt, wir fahren dann, wir sind spätestens Montag früh zu Hause und fahren Donnerstag wieder los.
Okay.
Und in den beiden Tagen schlafe ich zum Beispiel.
Ich trinke auf jeden Fall nicht so viel wie auf Tour, aber da kann ich wie es früher war.
Ja,
ja los, 6
hau raus damit.
Da war, genau, schöne Geschichte, 6 Wochen auf Tour mit einem Off-Day 1996 mit Think About Mutation und Spam Terrorist hießen die damals, irgendwelche Schweizer. Das war so, wir sind in Nightline gekommen, die am ersten Abend kotzte einer erstmal hinten in die Lounge. Das war dann für die 6 Wochen eben der Duft, der Duft des Busses. So, ich kam nach Hause nach dem schönen, wir haben ja gedacht, ja, man trinkt dann irgendwie vielleicht nicht mehr so viel. Naja, es wurde immer mehr und so. Und ich kam dann nach Hause und setzte mich aufs Sofa und machte mir eine Zigarette an und aschte auf den Teppich. Also, weißt du? Dann, oh, ach nee, warte mal hier. Das ist ja kein Backstage oder irgendwie. Also man entartet dann doch schon ein bisschen, zumindest früher. Deswegen ist es schön, dass man jetzt nur noch so am Wochenende unterwegs
gemäßigt ist.
Gemäßigt, ja. Man ist ja auch älter. Früher hatten wir auch Backstage zerstört.
Gibt es ja die schöne Anekdote von der Band In Extremo, dass alle Bands sagen im Hotelzimmer, mach mal das Fenster auf, ich möchte den Fernseher rausschmeißen. Und bei uns heißt, mach mal das Fenster zu, ich möchte den Fernseher rausschmeißen. Da fliegt nämlich die Scheibe gleich mit raus bei uns. Aber das ist doch ein schöner Beitrag für Steinhagel voll gewesen, den Reiko gerade gebracht hat. Dass man also praktisch von der Tour nach Hause kommt und denkt, man kann sich in der Wohnung oder im Haus oder wo auch immer genauso aufführen, wie man sonst im Tourneebus oder in Backstage-Bereichen
abhängt. Also so lange, das längste, was ich unterwegs war, waren 1980 3 Wochen. 3 Wochen mit einem Off-Day. Und das aber noch, und da muss man dazu sagen, aber das natürlich nicht mit dem Luxus wie heute, sondern mit PKWs, die Techniker mit dem Bus, jeden Tag in Rostock, nächsten Tag in Suhl, vierten Tag in Stralsund, dann wieder runter nach Leipzig, dann wieder, nur durch die Gegend geguckt. Da habe ich nach dieser Tour, ich meine dabei Mitte zu Anfang 20, ich habe nach der Tour richtig gezittert.
Naja.
Weil wir da so gesoffen haben, wir haben uns vor der Mucke erstmal jeder so ein Glas Wodka in die Haut.
So. Das ist ein großes Glas.
Ja, Basti hält ein großes Glas in die Luft.
Ja, eben sicher keiner. Was wir da gesoffen haben.
Oh ja.
Und da habe ich danach wirklich, ich habe gesagt, da habe ich erstmal einen Monat gar nicht mehr getrunken, weil ich habe gesagt, das geht nicht so weiter.
Ja.
Wisst ihr? Ich höre mich hier an wie der Moralapostel.
Also, das stimmt. Die alte weise Eminenz.
Also ich meine, nein, ich trinke ja gerne. Das gebe ich ja auch gerne zu, aber ich mache immer Pausen dazwischen.
Gut.
Muss auch ganz ehrlich gestehen, die Regenerationsphase wird ein bisschen länger.
Die dauert immer länger.
Wir schlafen jetzt eine Stunde mehr.
Ja, aber mein Gott, so ist es, was?
Ja, wir schlafen jetzt eine Stunde mehr.
So ist schlafen ist bei mir ganz wichtig, aber schon mein ganzes Leben lang. Ich schaffe es auch immer noch, wenn wir nach 4 Tagen, also 4 Tage, 3 Tage reichen, auch nach Hause kommen, schaffe ich 14 Stunden zu schlafen.
Boah, ich habe das auch noch, ich lerne noch das immer mehr dazu, dass ich länger schlafe und ich mache dann auch 12 Stunden, 14 Stunden, aber tut total gut.
Ja, natürlich.
Und trotzdem ist es Rock'n'Roll, oder?
Richtig.
Ja. Und eure Pläne für 21, jetzt noch ein paar Konzerte zu spielen und dann fangt ihr nächstes Jahr an, die Platte zu machen, die neue wahrscheinlich, und habt aber noch ganz viele Konzerte live.
Wir wissen nichts. Also ich meine, die Termine für Ende 22, wir wissen nur, dass Jeanette die Tour gebucht hat. Ich habe mir doch jetzt noch nicht die Termine gegeben. Also wo
aber ist dein Highlight dabei? Wacken zum Beispiel?
Ja, sowas kann natürlich alles sein. Wir sind ja eigentlich,
davon wissen wir aber noch nichts.
Wacken, wann waren wir das letzte Mal? Wacken macht uns immer im 4-Jahres-Rhythmus.
Mhm.
So. Okay. Und das letzte Mal waren wir da, wann war das, 2018?
Ja, wir waren zusammen da, ich kann mich erinnern. 2018.
Ja,
haben
stimmt.
wir am gleichen Tag gespielt.
Genau, ja, richtig.
Müssen Sie durch.
Dann wäre 22 praktisch wieder fällig.
Ich würde ja viel lieber nächsten Herbst wieder auf der Metal Cruise spielen.
Oh ja.
Oh ja, das fetzt ja nur wirklich. Also
da, da haben wir uns auch schon mal getroffen.
Ja. Und das ist wirklich auch ein Highlight, wa?
Ja, das ist der Wahnsinn. Ey, wir waren ja 2015 und 2017 da. Und ich bin 2018 big privat mitgefahren.
Ja, wirklich?
Ja, ich habe gesagt, das finde ich so toll, ist mir scheiße, ja, was das kostet, ist ja nur nicht so billig, aber es hat vielen Spaß, auch privat vielen Spaß gemacht.
Und welche Cruise war das, Bassi? Also so Mittelmeer oder?
Nee, das war England, das war Schottland, England. Da haben wir in Schottland gehalten mit einer Whisky-Verkostung. Wie stellt ihr euch eine Whisky-Verkostung vor in Schottland? Na, da stellt man sich doch ein altes Gemäuer aus Naturstein und so. Und dann sitzt du da in so einer tollen, ganz weit gefehlt. Wir vom Schiff runter, 50 Mann, durch das hässlichste Nest von Schottland wahrscheinlich. Also was hässlich, das habe ich nur bei den Russen hier Krasnodar gesehen. Das war auch so hässlich. Und dann sind wir in eine Bude gegangen, die erinnerte so ans Vereinshaus aus der Gartensparte hier von uns. Und so rochtet da drin auch. So nach Spreakat. Und dann haben wir da auf Bierbänken gesessen und dann haben die uns da einen Whisky nach dem anderen hingestellt. Eigentlich war das ein Verkaufsveranstaltung. Ich wollte, dass wir da irgendwann kaufen. Und vor allen Dingen, allen ging es noch schlecht vom Vortag. Aber hier stand so ein Bataillon Whisky, wo überall was drin war. Und dann waren wir noch in Newcastle und das war auch richtig toll. Also das war auch eine tolle Cruise, muss ich sagen. Und das war ja 2019 war noch mal eine.
Das war dann. So. Das war die letzte dann, richtig.
Wann waren wir?
2017. Haben wir jetzt schon mehrere gespielt, auch diese 70.000 Tons
of Metal hier in Amerika. Ja, ihr wart ja auch bei der Kiste
mit bei. Da waren wir schon dreimal, glaube ich. Ja,
auf jeden Fall. Aber ihr würdet gerne.
Und, also ich schon.
Da ist die Frage, Auslandstouren, macht ihr das?
Ausland, naja, Russland ist immer alle 2-3 Jahre irgendwie.
Ja, eigentlich alle 2 Jahre, aber Russland ist eben das Pech, dass wir da eigentlich auch immer nur in Petersburg und Moskau spielen. Ja, einmal haben wir noch in Krasnodar gespielt. Und der Typ, der das für uns macht, Dirk Schade, der sagt, das Problem bei den Russen ist eben, dass das alles so weit auseinander liegt.
Ja.
Und das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden.
Kennen wir. Die Strecken sind immens.
Ja.
Also mal 26 Stunden mit dem Zug fahren ist in Russland auf jeden Fall machbar.
Ja.
Und da findet natürlich kein Konzert statt dann. Da hast du einen Day Off oder so ein Travel Day und so. Wir mögen es sehr gern. Wir spielen inzwischen auch, was weiß ich, so 15 Shows oder sowas in 15 verschiedenen Städten. Dann fangen ganz im Osten an und kämpfen uns dann Richtung Westen zurück.
Ja. Aber vielleicht macht man mal so ein Berlin-Package. Bede Band zusammen.
Ja. Ich wäre dabei.
Ja, gut.
Ein Highlight gab es natürlich noch, Südafrika.
Wirklich? Erzähl.
Also für dich, na gut, für dich nicht.
Nachhinein war ein Highlight, das ist schön, eine Geschichte zu erzählen, ich fand es grauenvoll. Im August, wir kamen da runter mit T-Shirts und dann war das da unter 0 Grad.
Ja.
Da ist es doch noch anders.
Ich habe eine Giraffe gesehen, aber die war auch ganz schnell wieder weg. Weil nämlich Basti aus dem Bus stürmte mit seinem Geklimper. Und da waren die wieder weg. Aber und es hat geschneit seit 40 Jahren das erste Mal. Hielten alle an und machten Fotos die ganzen.
Wir waren in Johannesburg, haben wir ersten Gig gemacht in so einem Club. Das war ganz okay.
Wann war das? In welchem Jahr bist du das?
6 Jahren.
Ah, okay.
So.
Ich habe noch nie gehört.
Johannesburg, dieser Club, richtig krass, ne? Also von wegen Apartheid und so und dass da alles jetzt irgendwie in Ordnung ist. Publikum weiß und alle, die sozusagen dich bedient haben, schwarz.
Das war in Downtown, das war im schwarzen Viertel.
Ja. Also das war komisch.
Ja, am nächsten Tag hatten wir ein Open Air und das war eine endlose Fahrt, quer durch die Steppe da irgendwie, also noch nicht Wüste.
Mhm.
Und es war ja auch schweinekalt. Und dann spielten wir bei einem Festival, wo so ungefähr bei uns vor der Bühne so 2000 Leute mit Pelzmänteln und Mützen und stundennackig auf der Bühne. Wir haben uns den Arsch abgefroren.
Das war ein Riesenfestival, ne?
Ja, also das war ein richtig riesiges Ding. Also ich meine, aber Südafrika zu sagen, da war Reiko noch nicht bei. Also schön war natürlich, als wir 99, damals, wo die Plattenfirmen noch Geld hatten, das Video Weg nach unten da in Kapstadt gedreht haben. Das war der Knaller. Ich meine, wir haben 2,5 Tage gedreht und den Rest der Woche hat Plattenfirma gesagt, bleibt man noch hier. Dann sind die Flüge billiger. Und dann haben wir einen Typen gehabt, der war Fahrer bei den Dreharbeiten und der hat uns gefragt, ob wir uns die Gegend zeigen würden. Da stand der jeden Morgen um 10 vorm Hotel und hat uns die ganze Umgebung von Kapstadt, das war natürlich Ganz toll.
Also ein bezahlter Urlaub praktisch.
Ja, ja.
Herrlich.
Ja. Damals, wo die Plattenfirmen noch Geld hatten. Und das Ende von, das hat man ja diesmal nicht, die Plattenfirmen haben kein Geld mehr. Wir sind aber um 3 Tage da oder irgendwas, ne? Was die? 3 oder 4? 4? Lass es 4 gewesen sein. Rückflug und gleich in Chemnitz gespielt. Echt? Ja, und aber es war wieder warm.
Aber mir war Runde Elend. Ich kann im Flieger nicht pennen, deswegen fliege ich auch nicht gerne. Mhm. Also nicht so eine 40-Stunden-Strecken. Oh, es sei denn, ich könnte mich hinlegen, da wäre alles gut, aber im Sitzen geht nicht.
Muss man ja auch mal sagen, da kann man ja ein bisschen dankbar auch sein, dass man durch die Musik auch ein bisschen rumkommt.
Ja, das ist richtig.
Also wir sind immer sehr dankbar.
Ich meine, mein Gott, wir haben auch in Kanada gespielt, wir haben in, was weiß der Teufel, in Frankreich, in aber das sind alles nur so ein paar einzelte Dinge gewesen, keine richtigen Touren, weißt du. Dann fährst du da wegen einem Ding oder so, dann fährst du da das andere Ende der Welt.
Ja. Ja, der Aufwand und Nutzen ist manchmal ein bisschen nicht so im Einklang.
Ich meine, wisst ihr, als wir da in Johannesburg saßen, und zwar, wir kamen an, Flughafen, wie gesagt, es schneite, wir hatten einen Toyota-Bus, der völlig überladen war mit unserem Zeug, Stumpen gefahren, und ja, wo ist denn du das Hotel? Es war herrlich. Wir kommen an, eine Jugendherberge, Marke super dreckig und kalt.
Okay.
Und keine Duschen und ja nichts. Stundenlange Diskussion. Michael Kiefert, ich sah bloß immer ihn rumfuchteln, mit irgendjemandem diskutieren und.
Unser Tourmanager.
Ja, unser Tourmanager. Und Stumpen saß jetzt vorne mit Handy und sagt, ich nehme jetzt ein Hotel, wer noch? Alle Arme hoch. So, und das war gleich um die Ecke. Und das war aber wirklich der Hammer. Also wir suchten das Hotel und ich sag, wo ist denn hier ein Hotel? So. Da waren Riesengebäude, da standen 2 Typen mit der Kalaschnikow vor. Ich dachte, das ist eine Bank oder was? Nee, das war das Hotel. So, die haben uns dann drin gelassen. Da konntest du natürlich sicher sein, dass keiner dir das Auto klaut. Das ist ja da. Und ja, und das war ein super Hotel. Und das war, da das nicht Saison war, war das leer. Das war auch ganz billig. Und ihr habt da tolles Essen. Und das war alles Ciao. So.
Das war perfekt.
Das war gut, ja.
Herrlich. Ja, meine Herren, wir sind ganz schön ins Plaudern gekommen.
Gibt es denn noch irgendwas, was es dringend zu besprechen gibt? Oh, was ihr da unbedingt noch loswerden wollt.
Ich habe jetzt gerade noch einen alten Röhrenfernseher im Auto, den ich jetzt mal loswerden.
Ja, du würdest meinen alten Röhrenverstärker haben, was ich.
Ja, den nehme ich.
Na, ihr könnt ja tauschen.
Da steht kein Wort drauf. Ja.
Und der ist wirklich von 1964 oder so.
Ach, warte, ein richtig ein ganz alter.
Richtig alter. Das ist nicht so ein.
Naja, ob die neuen Dinger denn genauso klingen, das ist dann wieder die zweite Frage, weißt du.
Ja, naja, wenn wir jetzt hier nicht klären können, aber der ist auf jeden Fall unverkäuflich, tut mir leid.
Ja, das sagst du mir immer wieder.
Ja. Irgendwann hast du ihn in den Knien und dann wird er dir übergeholfen.
Also ich meine, da fällt mir die Story ein mit der Rob Zombie Iceman Gitarre von dem Gitarristen von Think About Mutation.
Erzähl.
Joey hat eine Ibanez Rob Zombie Iceman. Das ist ja auch ein ganz seltenes Ding. Und den habe ich jahrelang belabert, ich will das Ding haben. Und dann irgendwann hat er zugestimmt, hat er gesagt, na gut, okay. Aber am besten nicht verkaufen, sondern gibst mir eine andere Gitarre, was gleich wert ist dafür. Und dann hat er wieder angefangen, die Musik zu machen, du verkaufst also doch nicht. Nee, du willst das behalten.
Ein Teufelskerl.
Alles auf Anfang. So, meine Herren. Schön, dass ihr da wart.
Absolut.
Das war ein großes Fest mit euch, diese Ausgabe zu verbringen und zu feiern und sich überhaupt mal wieder zu sehen. Ja. Man läuft sich ja selten über den Weg in diesen Zeiten, aber schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank.
Na, wir machen ja demnächst was zusammen. Russland.
Ja, wir machen Russland und eine Berlin-Show.
Genau.
Vielleicht müssen wir mal wirklich so denken. Ist jetzt ein bisschen Lachs hier rausgehauen, aber mein Gott, warum denn nicht?
Na, wie gesagt, ich wäre dabei, was die sagt. Nicht.
Ich rechne durch, wie viel Geld dabei rauskommen
müsste. Ach so.
Nicht, wie immer nicht.
Nur ums Geld, wa?
Naja,
jedenfalls. Mir reicht auch der aus.
Ich meine, also dann sind wir eigentlich hier am Ende, oder?
Dann denke ich, dass wir den Podcast im Kasten haben und sagen Danke und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank.
Röhrs und Herz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.